Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und mit mir gemeinsam in die Woche startest. Heute habe ich wieder einen spannenden Gesprächspartner mit dabei, nämlich Søren Flimm. Der ist Inhaber und Geschäftsführer der Resonanz Akademie. Und Søren beschäftigt sich sehr, sehr intensiv mit dem Themenfeld Resonanz. Wie entsteht eigentlich Resonanz in Teams, in Unternehmen und vor allen Dingen, was hat Führung mit Resonanz zu tun? Und genau darüber möchten wir heute mal ein wenig tiefer eintauchen, bezogen auf, was hat Resonanz mit Führung zu tun, wie kann sie ausgelöst werden und auch der Blickwinkel rund um Führungstrainings. Ich durfte mit Søren schon einige Führungstrainings gemeinsam machen und auch da mal drauf zu gucken, was sind eigentlich so Wirkhebel und was hat sich vielleicht auch in dem Setting von Trainings in den letzten Jahren geändert. Von dem her freue ich mich auf spannende Impulse für deine Führungsarbeit und gleichzeitig aber auch für die Art der Führungskräfteentwicklung. Ja, lieber Søren, herzlich willkommen und guten Morgen in meinem Podcast.
Lieber Jürgen, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt und bin voller Freude auf unser Gespräch.
So geht's mir auch. Es ist immer eine Freude, dich zu sehen. Von dem her fühlt sich dieser Podcast heute so ein bisschen wie so Coming Home an, weil wir so regelmäßig im Austausch stehen, jetzt nur halt mit Aufnahme und uns gemeinsam dem spannenden Thema widmen, Resonanz und Führung und Training. Das waren so die drei Oberbegriffe, wo wir immer mal wieder gesagt haben, also irgendwann müssen wir eigentlich da mal einen Podcast drüber machen, weil wir es gemeinsam lieben, es zum einen zu tun, zum anderen aber eben auch über die Entwicklung und wie es da weitergeht in diesen Dimensionen zu philosophieren. Und heute philosophieren wir gemeinsam mit vielen, vielen Menschen, die diesen Podcast hören.
Und da freue ich mich total drauf, weil das Thema Resonanz, wie du weißt, liegt mir seit vielen, vielen Jahren sehr am Herzen und immer stärker am Herzen. Und ich könnte sagen, ich kann nicht mehr ohne. Von daher bin ich gespannt, wo unser Gespräch uns hintreibt.
So geht's mir auch. Die Resonanz zwischen uns beiden ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stark und fühlt sich ganz wunderbar an. Und deshalb lass uns doch vielleicht einfach mal mit dem Startpunkt hier beginnen, bezogen auf, was ist denn eigentlich Resonanz und wie entsteht vielleicht auch Resonanz und warum ist Resonanz so entscheidend, wenn wir auch über Führung und Teams sprechen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Vielleicht darf ich einsteigen mit, was Resonanz nicht ist. Resonanz ist keine Methode, kein Tool, kein Instrument, was wir in der Führung einsetzen und dadurch wirksamer und erfolgreicher sind. Das mag man vielleicht glauben, wenn man von außen erstmal drauf schaut. Ja, wir machen jetzt Resonanz in der Führung. So, das ist die nächste Methode. Die Hörerinnen und Hörer, die zuhören, haben vielleicht die ein oder andere Methode in den letzten Jahren, Jahrzehnten in der Führung schon erlebt. Da kommt der nächste mit dem nächsten Thema und so. Und deswegen steige ich genau an den Punkt ein, weil Resonanz ist vielmehr eine Art Haltung, Haltung, die Welt zu sehen. Und wenn wir das Wort erstmal so hört, Resonanz, kennen wir das aus dem Alltag, vielleicht aus dem Eventbereich, sagen wir machen ein Event und viele Menschen kommen und dann könnten wir hinterher sagen, die Resonanz war gut. So, da kennen wir das Wort aus dem Alltag her. Ich beschäftige mich sehr intensiv mit sozialer Resonanz. Also was braucht es, damit zwischenmenschlich, also Mensch-Mensch, Mensch-Gruppe, Gruppe-Mensch, eine Resonanzbeziehung entstehen kann. Und eine Resonanzbeziehung ist nach meiner Interpretation etwas, und das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ich sage das trotzdem, was beide Seiten in Schwingung versetzt. Das heißt, es ist eine Art Beziehungsverhältnis, wo zwei Interaktionspartner irgendwie in Interaktion treten und einer klingt, da kommt das Wort auch her, Resonanz, da steckt Sonos drin, wir kennen das von der Lautsprecherfirma, ne? Sonos heißt der Ton oder der Klang und der Resonos ist dann der Widerhall. Das heißt, einer klingt oder wirkt in die Welt, könnte man sagen, und einer reagiert antwortend darauf. Und jetzt hast du gefragt, okay, warum ist das in der Führung so wichtig oder warum ist es aus meiner Perspektive in der Führung wichtig, über Resonanz nachzudenken? Wenn man sich anschaut, warum Menschen Organisationen verlassen und die Studien brauche ich jetzt nicht alle zitieren, die kennen wir alle, dann kommen wir auf die Hauptkündigungsgründe, mangelnde Wertschätzung, mangelnde Verbindung, Beziehungslosigkeit, zu wenig Wirksamkeitserfahrung. Die Menschen haben zu wenig das Gefühl, dass ihre Arbeit im Kontext des Unternehmens einen Unterschied macht. Sie spüren zu wenig Wirksamkeit. Und all das ist mangelnde Resonanz. Das heißt, irgendwie ist die Verbindung nicht gut zwischen dem Individuum, Mitarbeiterin, Mitarbeiter und der Führungskraft einerseits, aber auch dem Unternehmen andererseits. Das heißt, Kern meiner, unserer Arbeit ist es, gemeinsam mit Führungskräften daran zu arbeiten, wie schaffen wir es, in eine Resonanzbeziehung zu kommen? Wie schaffen wir einen Modus, der auf gegenseitiger Wahrnehmung beruht, so etwas wie Wertschätzung beruht, aber Wertschätzung steckt mir schon im Hals, wenn ich es ausspreche. Warum? Es ist so ein Buzzword geworden. Jeder will immer Wertschätzung und redet über Wertschätzung und wir denken an Lob und Anerkennung. Das meine ich gar nicht, weil Resonanz und all das, was ich jetzt gesagt habe, fühlt sich oder hört sich vielleicht möglicherweise so romantisch an, so harmonisch an. Es geht mir dabei um was anderes. Es geht um eine Verbindung, obwohl wir in dem Inhalt, an der Sache anderer Meinung sind. Und ich glaube, wir brauchen diesen Modus, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Unterscheidung zwischen, wir sind in Resonanz und haben aber eine andere Sicht auf die Dinge. Und hier auch in Reibung zu gehen, mit dem Ziel des bestmöglichen Ergebnisses und unten drunter liegt aber eine verbindende Beziehung. Das ist das, was ich mit aller Kraft immer versuche zu erreichen, zu inspirieren und Menschen dafür zu gewinnen, dieses Ziel zu erreichen. Und einen Satz möchte ich noch sagen, das ist die schlechte Nachricht, die gleich vorweg, wir können Resonanz nicht gezielt herstellen. Wir können Resonanz nur begünstigen. Was meine ich damit? Wer sich mit Führungstools, Führungsmethoden, Gesprächsführungstechniken, all den Sachen beschäftigt hat, erliegt möglicherweise dem Irrglauben, dass wenn ich dies anwende, dieses Ziel erreiche. Diese Methode, dieses Tool, diese Art, Mitarbeitergespräche zu führen, bringt mich zu dem Ziel, was ich möchte. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil die Antwort kann ich nicht kontrollieren. Ich kann ein Angebot machen, Resonanz zu begünstigen, aber ich kann sie nicht gezielt herstellen. Beispiel aus dem ganz privaten Alltag. Jürgen, du bist in den Bergen zu Hause. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich fahre jetzt am nächsten Wochenende mal schön in die Berge und da werde ich mich richtig erholen und komme mal richtig zur Ruhe. Du planst es dort, Entspannung zu finden, Beispiel. Du planst dein Gefühlserleben. Dann kann das gut gehen. Und wir alle haben die Erfahrung, dass meist, wenn wir so rangehen, es das Gegenteil eher eintritt, sondern eine Resonanz entsteht aus dem Moment heraus. Wir können sie nicht planen, wir können sie begünstigen und so ist es eben auch in der sozialen Interaktion.
Ja, da steckt ganz viel drin. Zum Glück gelingt es mir immer in den Bergen sehr entspannt zu sein, also, weil ich sie sehr, sehr liebe. Aber genau dieser Punkt der Schwingung. Schwingung entsteht für mich auch in Bereichen, wo Freiheit und keine Vorbelegung da ist, dass es jetzt quasi so sein muss. Und das ist ja genau das, was du sagst, dass es eben nicht um jetzt das nächste Führungstool irgendwie geht, weil auch da, wir sind beide die ganze Zeit in der Organisation unterwegs, da ist mein Blickwinkel eher darauf, es gibt zu viel von Führungstools, Werkzeugen, Checklisten, was auch immer. Da ist meine ganz klare Maßgabe immer, mistet da bitte aus. Da geht es nicht darum, noch was reinzulegen in den Koffer, sondern es ist viel, viel zu viel drin. Sondern es ist eben das Thema der Verbindung und dieses Verbindungsangebot. Und ob eben jetzt im Falle Führungskraft die Teammitglieder andocken, ist eben nicht in Hand der Führungskraft, weil ein Angebot ist halt ein Angebot und das Angebot kann angenommen werden oder kann eben nicht angenommen werden, sonst wäre es eben kein Angebot, sonst wäre es eine Verpflichtung oder eine Ansage, etwas zu tun. Und ich finde es sehr spannend, diesen Blickwinkel, den du sehr, sehr stark in den Beziehungen zwischen Führungskräften, Teams, aber auch Organisationen hast. Ich blicke ja sehr, sehr stark immer aus der organisatorischen Brille auf Unternehmen, wo ich eben durch die unterschiedlichen Dialoge, die dort an verschiedenen Stellen stattfinden, Kontexte schaffe und Kontexte verändere durch Strukturen, Abläufe, Prozesse, Kompetenzsysteme, Steuerungssysteme, die halt eben andere Dialoge auslösen und anderes Verhalten auslösen. Und letzten Endes dieser Blickwinkel von, du hast es genannt, die Resonanzbeziehung, beide Seiten schwingen im Idealfall, ist natürlich schon die Frage, kann ich das lernen? Also kann ich über mein eigenes Angebot, nennen wir es mal so, nachdenken und sozusagen was anderes ins Schaufenster legen als vielleicht die letzten Jahre als Führungskraft?
Ja, wenn ich da direkt antworten darf. Wenn ich mich mit Resonanz beschäftige, komme ich sehr schnell an den Punkt, dass der Blick der Resonanz, also ein resonanzorientierter Blick auf Führung, in erster Linie bedeutet, mich selbst und mein Wirken in die Welt in Frage zu stellen. Es bedeutet Selbstreflexion. Es bedeutet, wenn ich möchte ein Bild bemühen. Ich zeige das in meinen Keynotes und Vorträgen immer sehr gerne, weil es sehr plakativ deutlich macht, worum es geht. Es gibt das physikalische Experiment zur Resonanz. Das heißt, es stehen zwei Stimmgabeln gegenüber und die erste Stimmgabel wird angeschlagen und wie von Geisterhand schwingt die zweite mit. Jetzt wissen wir, es ist Physik. Warum funktioniert diese Sache? Beide sind auf einer Wellenlänge. So, dann sind beide bewegt. In dem Moment, wo wir nicht auf einer Wellenlänge sind, kann ich als erste Stimmgabel, was meine ich damit? Als Führungskraft, als Mitarbeiter, als Kundenberater, als wer auch immer, kann ich als erste Stimmgabel noch so trommeln und Interaktion und enthusiastisch wirken. Ich bewege auf der anderen Seite nichts, wenn wir nicht auf einer Art Wellenlänge miteinander finden. Warum erzähle ich das? Es beginnt bei mir selbst. Wie wirke ich in die Welt? Das heißt, eine Kernfähigkeit, und du hast gefragt, kann man das lernen? Das kann man dann lernen, wenn man bereit ist, sich und seine Wirklichkeit in Frage zu stellen. Und was meine ich damit? Das beginnt in einem, gehen wir mal ganz operativ in ein Mitarbeitergespräch hinein. Stelle ich eine Frage, weil ich bereit bin, die Antwort zu hören und mit ihr weiter zu interagieren? Das ist das, was du gesagt hast. Bin ich offen für das, was mir begegnet? Dann kann ich in Resonanz finden. Oder stelle ich eine Frage, weil sie auf meiner Checkliste steht, weil ich sie stellen soll, weil es vielleicht eine Floskel ist, aber die Antwort auf diese Frage ist entweder schon klar oder sie interessiert mich nicht. Dann stelle ich nicht die Frage. Das heißt, wenn ich in Resonanz gehen möchte, darf ich, und das kann man durchaus lernen, trainieren, bei sich zu bleiben. Und es ist ein einfaches Beispiel. Stelle ich eine Frage und bin bereit, mit der Antwort weiter zu interagieren. Weil wenn ich das nicht bin, und schauen wir mal in Change-Projekte hinein, wie oft werden Fragen gestellt, aber die Antworten sind eigentlich schon klar, dann stellt bitte nicht die Fragen, weil auf der anderen Seite kann ja nicht das Gefühl von Resonanz entstehen. Wie denn auch? Wo spürt denn der andere in dem Moment Wirksamkeit, Wahrnehmung, Respekt und Wertschätzung? Nur, das sind jetzt ein paar Buzzwords, es tut mir leid, ne? Aber wie hat der andere dieses Empfinden? Sind wir in einem Dialog auf Augenhöhe und haben eine Portion Ergebnisoffenheit? Resonanz bedeutet, ich lebe mit dem Ergebnis, was zwischen uns beiden entsteht. Jetzt mag der ein oder andere von den Hörerinnen und Hörern draußen denken, ja Mensch, aber manche Dinge sind doch klar. Ich habe gerade gestern ein Training gehabt, haben wir auch drüber gesprochen. Da kam genau dieser berechtigte Gedanke, Herr Flimm, wie soll ich mir das vorstellen? Manche Dinge sind einfach klar. Da können wir nicht ergebnisoffen sein. Die sind, wie sie sind. Und das ist total richtig. Die Frage dabei ist eher, und das ist auch gerade in Change-Projekten, glaube ich, beginnt es dabei, das auch klar zu benennen, einen Punkt zu machen. Das ist die Situation, wie sie ist. Was bedeutet das für dich? Wie blickst du darauf? Wie gehst du damit um? An welchen Stellen kann ich dir helfen? Wie willst du, lieber Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter, lieber Kollege, wer auch immer, wie willst du damit umgehen? Was sind deine Auswirkungen, insbesondere emotional? Also auf der einen Seite Klarheit, Resonanz bedeutet Klarheit, den Punkt zu machen, gleichzeitig aber den Menschen empathisch zu begegnen. Also es ist am Ende nach meiner Definition eine Kombination zwischen Klarheit und Empathie. Ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber wir brauchen beides. Ich hoffe, das gibt ein paar Gedanken auf deine Frage, aber frag ja nach, ob das in die richtige Richtung geht, die deine Frage abgezielt hat.
Ja, wenn wir sagen, Resonanz braucht Klarheit, dann ist es ja so, wenn ich an Führungskräfte denke, dann müssen wir nochmal so ein Stück weit eigentlich eine Problembeschreibung stattfinden lassen, bezogen auf, will ich überhaupt Führungskraft sein? Da beginnt ja die Wurzel dessen, bezogen auf die Selbstreflexion, bin ich irgendwie Führungskraft geworden, weil es keine bessere Möglichkeit gab, im TVÖD zu steigen, jetzt mal sehr pragmatisch gesprochen. Ich musste quasi, um überhaupt irgendwie eine Art von Karriere zu machen, und viele Karrieren, gerade das ändert sich zum Glück und hat sich geändert in den letzten 5 Jahren, aber wenn wir so 15 Jahre zurückgehen oder 20 Jahre zurückgehen, dann war es ja sozusagen ein starker Zwang, um mehr in den Tarifgruppen bekommen zu können, musste ich irgendwie so in gewisser Weise Führungskraft werden in vielen, vielen Instituten. Und somit haben wir halt auch heute noch Menschen in Führungsfunktionen, die vielleicht originär relativ wenig mit Führung als solches und der Leidenschaft für Führung zu tun haben. Und das ist ja schon mal eine der, ich würde mal sagen, Resonanz-Grundvoraussetzungen, dass ich eben Lust habe, dass ich mit anderen Menschen interagiere, dass ich andere Menschen durch meine eigene Schwingung in Schwingung versetze. Ich finde diese Beschreibung sehr, sehr schön, die du hier verwendet hast. Aber eben auch, und das ist ja der nächste Schritt, auch stetig bereit bin, mich selber zu hinterfragen und meine Wirkung. Weil wir können es ja umdrehen. Ich sage immer gerne in meinen Vorträgen bei Führungskräften, ihr Team ist so, wie sie sind. Und dann ist ja die Frage, wie bin ich denn eigentlich und wie möchte ich eigentlich sein? Und diese Selbstverantwortung, auch das hast du gesagt, Eigenverantwortung, ist ja nicht nur schön. Die kann auch manchmal total hart sein, wenn das gilt, dass das Team so ist, wie ich bin. Jetzt nicht, wenn ich irgendwie an Tag 1 da die neue Führungskraft bin, aber wenn ich mit dem Team ein halbes Jahr zusammenarbeite, dann schon. Das ist ja manchmal auch vielleicht eine harte Realität, der ich dann ins Auge blicken muss.
Und ich glaube, da sagst du eine Wahrheit. Natürlich kann das schmerzhaft sein, auf sich selbst zu schauen. Und ich glaube, das ist auch, und ich erlebe das in Corporate Trainings dann manchmal, dass Menschen dabei sind, wo ich sehr stark spüre, sie können es aus Gründen, die ich nicht kenne, aber sie schaffen es, können es nicht, sind nicht bereit dazu, ihre Wirklichkeit in Frage zu stellen und ziehen sich auf die kognitive Ebene zurück. So. Und das meine ich. Ich kann auch hier nur ein Angebot machen. Aber in dem Moment, wenn ich nicht bereit bin, mich und meine Wirklichkeit in Frage zu stellen, wird es schwer, in Resonanzbeziehungen zu finden. Und das ist, glaube ich, der große Irrglaube dieser ganzen Tools und Techniken, weil das ist 100% kognitiv. Das ist 100% kognitiv, Methoden, Tools und Techniken, Checklisten, all das hast du gesagt. Eine Resonanzbeziehung beruht aber nicht auf Kognition, sondern auf einer Art emotionaler Verbindung zwischen uns. Das heißt, ich darf das dann auch mal beiseite legen und darf meine Aufmerksamkeit den Dingen schenken, die hier gerade zwischen uns sind. Ich merke das im Training. Als ich als Trainer angefangen habe, vor vielen Jahren, 2012 war das damals in der Sparkassenakademie in Eppstein, noch nebenberuflich als Trainer. So, ich bin auch als Trainer gestartet, sehr stark strukturiert, sehr stark kognitiv, Methoden, Tools und Techniken, Zeiten dran geschrieben, all das, ne? Und immer dann, wenn auf einmal die Gruppe abwich von meinem Plan, merkte ich, meine Energie fährt hoch, weil ich will dich ja zurückbringen auf meinen Plan, weil ich habe ja einen Ergebnisanspruch an den Tag. So, und dann gehe ich abends raus und bin fix und fertig. Und die Gruppe sagt, ja, es war ein schöner Tag. Und ich merke in dem Moment, richtig Transformation, richtig Wirksamkeit, haben wir nicht erzählt, wir haben einen netten Tag gehabt. Ich übertreibe das jetzt. Und so war ich auch einige Jahre unterwegs, bis ich für mich verstanden habe, worum es eigentlich geht. Es geht erstmal im Kern darum, natürlich vorbereitet, strukturiert, mit einem Plan und auch ein paar Methoden, die ich dabei habe, wenn ich sie brauche, in eine Trainingssituation, in eine Workshop-Situation zu gehen. Aber der Kern ist doch eigentlich zu spüren, was brauchen die jetzt von mir, damit Transformation gelingen kann? Was brauchen die von mir? Also, und wenn ich den Transfer zur Führungsarbeit nehmen darf, gehe ich vorbereitet und habe alles schon vorher gedacht, was stattfindet zwischen uns? Okay, dann darf ich vielleicht keine Resonanz erwarten. Oder gehe ich eher rein mit der Haltung, was braucht der andere jetzt von mir? Wie können wir uns im wahrsten Wortsinn aufeinander einschwingen, aufeinander zubewegen, dass wir das finden, was zwischen uns liegt? Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht pathetisch und romantisch, aber es bedeutet, sich A in Frage zu stellen und B ein Angebot an den anderen zu machen und zu gucken, kriegen wir ein Fenster miteinander? Es bedeutet Ergebnisoffenheit. Und du hast gesagt, es sind viele Führungskräfte natürlich über die Fachlichkeit, über vertrieblichen Erfolg, über Kognition in diese Rolle gekommen. Und du hast eine sehr schöne Kernfrage benannt. Warum? Und ich will jetzt kein riesen Purpose-Thema aufmachen. Ich glaube, das ist überstrapaziert, das Thema. Aber es sei die Frage doch gestattet. Was an meiner Aufgabe, was an meinem Tun versorgt denn eigentlich mich selbst mit Energie? Weil nur wenn es mir gut geht und ich energetische Tankstellen habe im Sinne von Resonanzerfahrung, kann ich auch im Gespräch mit dir gut sein. Es beginnt bei mir. Wo kommt meine Energie her? Und idealerweise kommt die zu einem hohen Anteil intrinsisch. Jürgen, wir beide lieben das auch, wenn wir eine Keynote halten und du kriegst Applaus. Du wirst von außen stimuliert, kriegst von außen Energie. Das ist schön. Das ist großartig. Aber es darf nicht dazu führen, dass das der alleinige Energielieferant ist. Das heißt, irgendwas in meinem Tun, in mir drin, sollte mir irgendwie eine Art Freude machen. Sollte ich irgendwie eine Art Leidenschaft haben. Sollte ich irgendwie eine Art Wirksamkeit verspüren. Es ist doch das Größte, finde ich, wenn ich durch mein Tun auf der anderen Seite etwas bewirken kann. Das ist der Grund, warum Menschen Ehrenämter machen. Sie bewirken etwas durch ihr Tun und kriegen nicht mal einen materiellen Ausgleich. Das heißt, die Resonanzerfahrung gibt so viel Energie, dass sie bereit sind, in einer Zeit, in der wir alle zugeschüttet sind mit allem möglichen Zeug, bereit sind, sowas wie ein Ehrenamt zu machen. Der Grund ist eine Wirksamkeitserfahrung. Der Grund ist, es kommt etwas zu ihnen zurück. Das heißt, ich kann nur immer nur dafür werben und das mache ich auch durchaus in Trainings, Reflexionen mit Führungskräften. Klammer auf, ich kann nur ein Angebot machen, Klammer zu. In die Selbstreflexion zu gehen, was an deinem Tun ist es? Wo kommt eigentlich Energie zu dir? Warum hättest du dich selbst gern zur Führungskraft? Das sind solche reflexiven Fragen, wo man sich mal in Selbstreflexion begeben darf, auf sich selbst schauen darf. Und ich hatte es gerade auch gestern, das will ich auch sagen, da kann auch eine Antwort entstehen, die mir wehtut. Nämlich dann, wenn mir auf diese Fragen erstmal nichts einfällt. Das kann auch eine Erkenntnis sein, aber es ist eine wichtige Erkenntnis, weil nur wenn ich, und ich bleibe im Bild der Stimmgabeln, als erste Stimmgabel einigermaßen in Schwingung komme, von innen heraus, alles, was von außen kommt, darf ich dankbar annehmen. Schön. Aber wenn ich einigermaßen von innen heraus in Schwingung, nur dann kann ich auch andere Menschen mit Energie versorgen und die kommt dann auch zu mir zurück. Du kennst das, wenn du etwas bewirkst, wenn du eines deiner großartigen Projekte in einer Sparkasse machst und hast das Gefühl, fährst nach Hause, du hast etwas bewirkt. Wow, das fühlt sich großartig an. Und das ist das, was ich meine, wenn ich über Resonanz spreche.
Ja, also da sprichst du mir total aus dem Herzen, weil letzten Endes ist es genau das, was es ja ausmacht. Ich denke immer, ich muss sofort an Führungskräfte-Workshops denken, wo ich mir immer vorstelle, die Menschen, die direkt an diese Menschen, die vor mir sitzen, berichten, die reihe ich immer so virtuell hintereinander auf und denke mir immer, aus diesem Raum hier können wir hier gemeinsam die ganze Sparkasse erreichen, weil alle da sind. Letzten Endes alle Lines sitzen irgendwie da und somit auch alle Menschen, die letzten Endes durch den Workshop, den wir hier gemeinsam machen, wenn da die Welle nach draußen geht und die einzelnen Bereiche geht, können wir hier gemeinsam das Unternehmen verändern und eben auch die Erlebniswelt verändern. Und das Spannende ist ja auch bei Resonanz, wir haben es jetzt sehr, sehr stark im Kontext von Mitarbeitenden, Führungskräften und Organisationen hier diskutiert. Das Gleiche gilt ja auch für Kundengespräche. Es ist ja eben der Punkt, wir haben es ja immer mit Menschen zu tun. Und genau das, was du sagst, diese Ergebnisoffenheit, also natürlich gerne vorbereitet in Termine zu gehen, aber eben nicht festgelegt. Nicht festgelegt bezogen auf, so muss es jetzt ablaufen, das werden jetzt die Themen sein. Und wenn eben ein anderes Thema aufkommt, dann merke ich es vielleicht gar nicht, sehe ich es irgendwie gar nicht und habe eben dann nicht die Flexibilität. Ach Mist, irgendwie wollten wir doch hier jetzt über Altersvorsorge sprechen. Jetzt hat der Kunde aber gerade irgendwas anderes. Und dann ist es eben, die Erfolgreichen von den weniger Erfolgreichen unterscheidet genau das. Dann eben zu gucken, was ist, den alten Plan loszulassen und mit dem zu arbeiten, was sich eben gerade zeigt. Und das ist in Führung ja nichts anderes. Das setzt aber voraus, dass ich auch, weil da können ja auch Dinge hochkommen, die ich überhaupt nicht sehen mag oder Angst habe, ob ich die überhaupt handeln kann, was da sozusagen kommen mag. Und auch das ist ja etwas, was einen gewissen Vertrauen und auch Mut, Vertrauen ins eigene Können und Mut und Offenheit bezogen auf was sich zeigt, dann auch haben darf, um dann eben mit Dingen, die vielleicht Wahrheiten, die keiner hören mag, aber doch irgendwie alle fühlen, die auf einmal mitten im Raum stehen etc., das erlebe ich immer wieder bei Veränderungsprojekten, dass auf einmal dann Themen im Raum stehen, wo sich viele sehr, sehr davor immer gescheut haben, dass aber die relevanten Stellhebel sind, um wirklich Veränderungen hinzubekommen. Und jetzt möchte ich da eine Frage an dich anschließen, zu sagen, was bedeutet denn das eigentlich für die Arbeit mit Führungskräften, vielleicht, ich meine, du kennst den Markt schon sehr, sehr lang und hast viele, viele Trainings selber tagtäglich, die du gibst, und gleichzeitig kennst du den Markt eben auch schon damals aus einer Einkaufssicht, aus deiner Tätigkeit noch bei der Sparkasse. Wie würdest du sagen, wie haben sich Trainings verändert oder wie müssen sich auch Trainings verändern, weil ich sehe am Markt höchst unterschiedliche Trainingsansätze und leider auch sehr viele, die maximal Entertainment sind, aber von Wirksamkeit weit entfernt.
Die Frage könnte ich jetzt an unser Auditorium dieses Podcasts weitergeben. Und wir können mal jeder auf sich selbst schauen und sich fragen, was von den Führungskräfte-Trainings, Tools, Techniken, Methoden, die ich die letzten Jahre persönlich so erlebt habe, hat Wirkung gezeigt. Mhm. Erstens, wenn ich auf mich selbst schaue und zweitens, wenn ich auf mein Umfeld, auf mein Führungsteam schaue. Und da kommen wir an Punkte, wo manche sagen, Mensch, da war ein Training, da war ein Gedanke, da habe ich für mich persönlich viel draus ziehen können, einerseits. Andererseits werden wir aber auch ganz viele Beispiele finden, wo Menschen, Führungskräfte, seit Jahren von einem Training durch das andere gegangen sind und da kommt der nächste Trainer und hat wieder seine Methode und dann kommt der und hat nochmal einen anderen. Aber wenn wir mal die Hand auf unser Herz legen und schauen darauf, könnten wir feststellen, dass das immer noch der gleiche Mensch ist wie vorher und das gleiche Sozialverhalten mit sich trägt. So. Das heißt, die Frage ist, wann findet echte Transformation statt? Und meine These, ich kann nur meine These formulieren, ist Transformation im Verhalten. Weil darum geht es ja am Ende. Davon, dass ich heute ein Training mache oder einen Workshop mit dir und schreibe Werte auf oder lerne ein neues Führungstool oder eine Gesprächstechnik oder eine Feedbackmethode. Davon, dass ich das heute kognitiv bespreche, ist morgen in meinem Verhalten erstmal noch nichts anders. Wie bauen wir diese Brücke? Und ich glaube, persönliches, also Verhaltensänderung, persönliche Entwicklung findet dann statt, wenn es persönlich wird. Der Satz stammt von Rolf Schmiel, einem lieben Kollegen von uns beiden, der sagt, persönliche Entwicklung findet statt, wenn es persönlich wird. Und da kann ich durchaus mitgehen. Das heißt, wenn wir auf Training schauen, und jetzt komme ich auf deine Frage, darf es persönlich werden? Das heißt, Trainings dürfen sich transformieren von Inhaltsvermittlung, die Vermittlung neuer Tools, Techniken und Methoden, hinzu, wie kommen wir, hier, die wir zusammen sind, in eine echte Begegnung. Wie können wir einen Raum öffnen, in dem wir uns erstens sicher fühlen? Wir brauchen psychologische Sicherheit, sonst öffnen sich die Menschen nicht. Das heißt, Training öffnet Räume, in denen wir uns mitteilen, in denen wir uns zeigen können, in denen wir auch mal emotional werden können, weil es muss persönlich werden. Wir brauchen eine Ebene, in der wir jeder persönlich sich angesprochen fühlt. Und das heißt, wir dürfen die Kognition verlassen. Und das ist schwer. Das ist für den einen oder anderen. Für mich war das auch als Trainer schwer, weil das hast du gesagt. Es bedeutet Mut. Es bedeutet, ich gebe die Kontrolle ab. Weil auch hier, wenn ich eine Frage stelle in den Raum, darf ich mit der Antwort, die kommt, weiter interagieren. Und das ist schwer, weil ich weiß nicht, was kommt. Und das hast du eben auch so schön gesagt. Und da möchte ich noch einen Satz zu sagen. Die Dinge sind ja trotzdem da, ob ich sie anspreche oder nicht. Sie sind ja da. Das heißt, es ist ja eigentlich nur sachlogisch, danach zu fragen, aber dann den Mut zu haben, auch das Selbstbewusstsein, das meine ich nicht im Sinne von Stärke, sondern sich seiner Selbstbewusstsein, mit dem, was kommt, weiter zu interagieren und umgehen zu können, ohne den Anspruch zu haben, eine Lösung zu haben. So ging es mir auch viele Jahre. Damit zu leben, da kommt jetzt ein Thema auf mich zu. In einem Training, in einem Workshop, in einem Change-Projekt, wo wir darüber reden und ich habe erstmal nicht die Lösung. So, weil diese Lösungs-, ich bin auch so ein lösungsorientierter Typ, ne? Da kommt ein Problem und sofort springt der Geist an und sucht die Lösung. Die haben wir aber dann nicht immer. Aber es hilft ja den Menschen, darüber zu reden, sich mitzuteilen in diesem geschützten Raum, den ich meine, Dinge zu reflektieren, Dinge zu benennen, auch durchaus Emotionen zu zeigen. Und ich weiß, es ist immer noch, es ist ein Wandel, es ist eine Transformation passiert, aber dieses, ich darf mich hier zeigen, wie ich bin, wie ich denke, wie ich fühle. Das klingt jetzt romantisch, aber das ist immer das, was ich im Training, wenn wir da hinkommen, dann findet Transformation statt. Und das schaffen wir nicht, wenn ich mit Methoden, Tools und Techniken und neuen Gesprächsführungsstrukturen oder Fragetechniken oder alles, was kognitiv ist, das flankiert immer ein Training. Ich gebe nochmal einen Inhaltsimpuls rein, nochmal einen Gedanken. So, ne? Das ist immer ein Bestandteil dessen. Aber die Frage ist, in welchem Anteil? Und das heißt, Training öffnet Räume. Und zweiter Teil der Antwort, nicht mehr Training bringt mehr Ergebnis. Insbesondere in Veränderungsprojekten, ne? Wo wir, und das haben wir beide ja auch schon erlebt, ne? Wo der erstmal der Reflex der Organisation da ist, wir haben ein Veränderungsprojekt und wir müssen, Zitat, die Menschen mitnehmen. Da hast du auch einen tollen Post gemacht vor einiger Zeit. Die Menschen mitnehmen. Das hat ja auch was mit Eigenverantwortung wieder zu tun. Die Wahrheit ist ja, eine Veränderung löst erstmal Emotionen aus bei den Menschen. Und Achtung, diese Emotionen kann ich mit Sachargumenten nicht wegkriegen. Die mache ich möglicherweise nur noch stärker. Und dann kommen wir mit Vorteilsargumentation, warum doch der Umzug in die neuen Räumlichkeiten Vorteile bringt, und wundern uns und sagen dann, die Leute gehen nicht mit, die sind dagegen. Ja, wenn wir nicht erstmal da reingehen und versuchen zu verstehen, ohne dass wir das gut finden müssen, versuchen zu verstehen, was bewegt die Menschen, weil These, sie sind nicht per se dagegen, weil sie mich blöd finden, sondern es hat irgendeine persönliche Auswirkung für sie, die eine Emotion auslöst. Und die dürfen wir verstehen. Und wenn wir diese Art Beziehung Wenn es uns gelingt, diese Art Beziehung herzustellen, das Gefühl, ich verstehe dich, wie du die Welt siehst. Lass uns mal gucken, wie wir uns aufeinander zubewegen können. An diesen Stellen ist ein Punkt, aber an diesen Stellen bin ich ergebnisoffen und bin gern an deiner Seite. Das ist der Prozess. Das heißt, Training ist ein Raum. Ein Raum, in dem ich mich mitteilen darf, in dem wir die Dinge, die sind, benennen und überlegen, wie können wir gut gemeinsam damit umgehen. Das trifft zumindest für den Teil Trainings zu, die auf die soziale Interaktion abziehen. Führungsbeziehung, Kundenbeziehung, internes Miteinander. Natürlich gibt's auch Fachtrainings zu Steuern, zu weiß ich was für Fachthemen, ne, wo ich einfach eine Inhaltsinformation brauche für mein Tun auf der Fachebene. Auch die dürfen sich verändern, weil These, ich folge dem Dozenten, dem Trainer, dem Menschen, der vorne steht, folge ich nur dann, wenn ich mich angesprochen und in Beziehung fühle. Die Beziehungsebene bestimmt, was inhaltlich möglich wird. Das ist ein ganz tolles Feld, die letzten Jahre entstanden im pädagogischen Bereich. Resonanzpädagogik nennt sich das. These ist, die haben zig Experimente mit Schülerinnen und Schülern gemacht. Und gerade in Problemschulen, Problemklassen, so was haben sie dann gemacht in mehreren Experimenten? Sie haben diesen Klassen, diesen Schülerinnen und Schülern Wirksamkeitserfahrungen ermöglicht. Das heißt, die haben ein Projekt gemacht, zum Beispiel haben sie eine fiktive T-Shirt-Firma gründen lassen. Wie soll die aussehen? Wie soll das, haben das gestalten lassen? Und hinterher, das ist jetzt nur eine Studie, die ich benennen will, konnten sie feststellen, signifikant eine Steigerung der Leistung. Weil sie haben Wirksamkeitserfahrung ermöglicht, einerseits, und andererseits, und das ist so wichtig, eine Resonanz ausgesendet, die mehr oder minder sagt, ich glaube, du kannst das. Wenn jemand eine schlechte Leistung bringt oder eine Leistung, die aus meiner Sicht nicht zufriedenstellend ist, kann ich eine Resonanz aussenden, unterbewusst, die sagt, boah, du hast es immer noch nicht hinbekommen. Ich verstehe auch nicht so richtig, warum, aber so bist du halt. Sieh mal zu, dass du das in den Griff kriegst. Andererseits, die Leistung ist sicherlich nicht das, was dich zufriedenstellt und ich bin damit auch nicht zufrieden, aber ich weiß, du kannst das besser. Das ist ein ganz plattes Beispiel, aber sende ich aus, dass ich glaube, dass mehr darin steckt, spreche ich die Wirksamkeitserwartung der Menschen an. Weil, und das hat aber wieder was mit Haltung zu tun, bin ich auf Augenhöhe mit den Menschen, als Lehrer mit Schülern, als Trainer mit Teilnehmern, als Führungskraft mit Mitarbeitenden, bin ich auf Augenhöhe. Wir haben eine, Achtung, Mensch-zu-Mensch-Begegnung und nicht eine Begegnung in Rollen. Natürlich haben wir eine Rolle, aber am Ende haben wir eine Mensch-zu-Mensch-Begegnung und kann ich diese Mensch-zu-Mensch-Begegnung zulassen? Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu pathetisch.
Ja, also ich würde mal so sagen, wenn wir uns anschauen, dass eben der Kontext entscheidet und das ist für mich immer sozusagen diese Verbindung aus den beiden Facetten, die wir auch repräsentieren und wie wir arbeiten. Ich würde immer mit dem Kontext anfangen. Viele machen den Fehler schon mal per se, dass sie glauben, sie bräuchten Trainings, obwohl der Kontext gleich bleibt. Und wenn eben Strukturen, Abläufe, Prozesse, Steuerungssysteme so sind, wie sie sind und auch so bleiben, dann kann ich auf der anderen Seite trainieren, wie ich möchte. Es wird kein anderes Verhalten entstehen, weil Das sind dann Strohfeuereffekte, wo man dann vielleicht noch ein Zusatzcontrolling oben drauf hat. Dann hat man irgendwie 3 Wochen, wo irgendwas passiert und dann ist es wieder genauso wie vorher, weil der Kontext eben der gleiche geblieben ist. Und somit ist es immer entscheidend zu sagen, als allererstes gucken wir uns mal an, welches Verhalten wird durch den Kontext, den wir gebaut haben, die Art und Weise, wie die Organisation gebaut ist, eben begünstigt, um dann im nächsten Schritt genau das zu tun, was du angesprochen hast, zu sagen, wir brauchen dann eben Räume, die sich nicht kognitiv mit irgendwelchen Sachargumenten beschäftigen, sondern die Emotionen zulassen. Und ein Aspekt möchte ich da herausgreifen, der zu der gewaltvollsten zwischenmenschlichen Art und Weise gehört, wie wir zusammenarbeiten können. Und das betrifft ja nicht nur den beruflichen, sondern auch den privaten Kontext, nämlich Banalisierung. Wenn ich kein Problem habe, weil wir jetzt Open Space leben und Clean Desk leben und keinen Schreibtisch mehr haben, heißt das eben noch lange nicht, dass eben andere Menschen das total traurig finden, weil sie ihren geliebten Arbeitsplatz vermissen, weil sie es irgendwie geliebt haben, irgendwelche Bilder da aufzuhängen oder Blumen und so weiter. Und da ist es natürlich immer ein schmaler Grat, eben beim anderen, beim Gegenüber zu sein. Bloß weil ich habe keinen grünen Daumen, ich habe auch nie Bilder irgendwo aufgehängt, ich habe dieses Bedürfnis nicht, heißt das eben nicht, dass es andere auch so nicht haben. Und deshalb ist es eben umso wichtiger, auch diese Trauer am Ende des Tages um die Blumen, um die Bilder, um in diesem Beispiel zu bleiben, auch zuzulassen. Und aber die Angst, die ich immer wieder wahrnehme, und deswegen schön, dass du das nochmal betont hast, da bestärke ich die Menschen auch immer sehr in meiner Arbeit, dass das nichts mit Selbsthilfegruppe zu tun hat, wo dann irgendwie alle sich in so ein Jammertal setzen und somit das, wo wir hinwollen, nämlich Clean Desk Policy, nicht ankommen werden. Ganz im Gegenteil, wir kommen da viel, viel schneller an, als wenn wir eben diesen Raum nicht aufmachen, weil es erstmal da sein darf. Und wir dürfen die Blume erstmal betrauern, die wir jetzt dann vielleicht nicht mehr haben. Aber dann kann ich mich erst durch diesen Loslassprozess aufmachen ins Neue. Und das hast du ganz, ganz wunderbar beschrieben. Und ich würde gerne eine letzte kurze Frage dort anstellen, mit dem Blick auf die Zeit, hinsichtlich, viele Menschen haben sich bestimmt jetzt schon die Frage gestellt, ja, ich fand eine Frage sehr schön, die du genannt hast, warum hätten sie sich denn selber gerne als Führungskraft? Gibt es noch etwas, was du den Menschen mitgeben möchtest, die hier zugehört haben und sich inspiriert fühlen, über ihre eigene Resonanz nachzudenken, was aus deiner Sicht eine hilfreiche Frage zum Beispiel wäre oder ein Punkt, wo sie starten können? Was würdest du empfehlen?
Ich empfehle das, was ich zu Beginn gesagt habe, die Auseinandersetzung mit sich selbst. Was meine ich damit? Das kann allein, es gibt Menschen, denen gelingt das alleine gut. Da kann ich mir ein Buch kaufen, Selbstreflexion betreiben über das eigene Wirken. Ich kann mir einen Berater, einen Coach und irgendwas nehmen. Aber wenn ich auf meine eigene Lebensgeschichte schaue, hat mir das immer sehr geholfen. Ich habe das nicht alleine geschafft, auf mich selbst zu schauen und auch kritisch auf mich selbst zu schauen, aber auch stärkend auf sich selbst zu schauen, weil manchmal reden wir mit uns selbst, wie wir mit manchem Gegenüber nicht reden würden. Also eine Art Selbstreflexion zu betreiben mit dem Ziel, Dinge zu identifizieren, Beziehungen zu identifizieren, insbesondere, die mir gut tun. Und andere zu identifizieren, die mir nicht gut tun. Und das eine vom anderen zu entscheiden, weil das Ziel ist doch, eigene Zufriedenheit herzustellen. Eigene Zufriedenheit herzustellen, weil ich strahle, ob ich es will oder nicht, strahle ich das nach außen aus. Und wenn ich resonanzorientierte Führung leben möchte oder ein guter Firmenkundenberater sein will oder wer auch immer, ist meine erste Aufgabe dafür zu sorgen, dass ich zufrieden bin, dass ich in einer positiven Weise emotional ansteckend für mein Gegenüber sein kann. Und das ist die Aufgabe. Und letztendlich haben wir dazu 3 Resonanztankstellen. Wo kommt Resonanz her? Sagen wir mal 3,5. Die erste aus mir heraus, aus der Aufgabe per se. Erstens, ich habe Kollegen, die mich stimulieren. Ich kriege von Kunden was zurück. Oder ich habe eine Führungskraft, die mich bestärkt. Also an welchen Stellen kommt Resonanz und an welchen Stellen möglicherweise auch nicht. Und das ist die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, dass ich in Energie sein kann. Denn nur dann kann ich es auch transportieren.
Großartig, lieber Sören, das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Impulse und ich bin mir sicher, da war ganz viel für die Menschen mit dabei. Ich freue mich immer, dich zu sehen, mit dir gemeinsam zu arbeiten, mit dir mich auszutauschen und jetzt haben wir es mal gemeinsam mit Aufnahme gemacht und ich verlinke natürlich auf die Seite von Sören in den Shownotes. Und von dem her erstmal danke an dich, lieber Sören, für deine Impulse.
Ich danke dir für die Einladung. Das hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Ging mir auch so. Ja, ich glaube, da war jede Menge dabei für dich und dein Wirken und die Art und Weise, wie du Resonanz auslöst und was Resonanz vor allen Dingen mit dir selber zu tun hat, wie du dich selber in Schwingung bringen kannst durch Selbstreflexion. Und ich bin schon gespannt, was du mit dieser Folge bewirken wirst und freue mich natürlich auch da, wie immer, über Feedback und wünsche dir jetzt erstmal eine ganz wunderbare Woche und wir hören uns wieder hier in 2 Wochen.